Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Ressortleiter Politik und stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag. Heute passend hier am Freitag zu Gast. Herzlich willkommen, Sebastian Puschner.
Ja, hallo, guten Tag.
Herr Puschner, es wird gerade viel diskutiert über einen Videoausschnitt von der Insel Sylt. Da sieht man junge Menschen, die in einem Edellokal Party machen, zu einem Lied, was auf Partys relativ oft läuft, und die grölen aber in der Melodie dieses Liedes rassistische Parolen. Also sowas wie Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Also ich will es eigentlich gar nicht zitieren, aber ich glaube, so zum Verständnis ist es gut, es einmal zu nennen. Einer, da schwenkt dann so das Video, einer scheint mit der Hand auch so ein Hitlerbärtchen anzudeuten. Und der Betreiber des Lokals hat jetzt angekündigt, Anzeige erstatten zu wollen. Es gab viele Reaktionen, habe ich angedeutet. Die Moderatorin Dunja Hayali zum Beispiel, die hat bei X geschrieben, mit Hitlerbärtchen und Shampoos, aber ohne Ausländer, an dem Tag, an dem wir das Grundgesetz feiern. Können Sie dazu stimmen?
Ja, voll und ganz. Und ich gebe zu, ich habe das Video tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe davon jetzt gerade eben so mitgekriegt erst. Aber das widerlegt vielleicht so ganz schön die These, die man sich gemeinhin so macht, dass es immer, weiß nicht, Menschen unten mit wenig Einkommen und sonst was und wenig Bildung oder so weiter sind, die rechten und rassistischen Gedankengut zuneigen. Das ist ein großer Trugschluss.
Wir schauen heute auf das, was wichtig ist, und sitzen hoffentlich keinen Trugschlüssen auf. Und Sie sind dabei, liebe Hörerinnen und Hörer, von wo auch immer Sie zuhören. Herzlich willkommen. Das Grundgesetz ist 75 geworden. Ich nehme an, liebe Hörerinnen und Hörer, das haben Sie in diesen Tagen durchaus schon mitbekommen, weil wir, aber natürlich auch andere Medien, wirklich sehr viel Bericht erstattet haben. Und es gab ja den Staatsakt gestern, und heute und morgen gibt es ein Demokratiefest für alle Bürgerinnen und Bürger im Regierungsviertel hier in Berlin, aber unter anderem auch in Bonn, der alten Bundeshauptstadt. Auch da gibt es viele Veranstaltungen und bundesweit natürlich auch. Sebastian Puschner ist der stellvertretende Chefredakteur der Zeitung Der Freitag, ist heute hier mein Gast. Und Herr Puschner, in Ihrer aktuellen Ausgabe gibt es einen interessanten Text des Leipziger Literaturprofessors Dirk Oschmann. Der ist ja auch mit seinem Bestseller Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, sehr präsent gewesen. Und Dirk Oschmann schreibt unter anderem, der Westen feiert sich und 75 Jahre Grundgesetz und der Osten guckt zu. Das ist für die Demokratie ein bedrohlicher Zustand. Ich musste da kurz stutzen, weil ich noch Frank-Walter Steinmeier, den Bundespräsidenten von gestern, im Ohr hatte. Der hat bei seiner Rede während dieses Staatsakts nämlich tatsächlich mehrfach die friedliche Revolution auch erwähnt und gewürdigt, dass das der Auslöser dafür war, dass das Grundgesetz überhaupt in Gesamtdeutschland dann gelten konnte.
Ihnen und Ihrem Mut verdanken wir, dass unser seit Jahrzehnten geteiltes, zerrissenes Land wieder eins werden konnte. Wir feiern zusammen, meine Damen und Herren, weil wir zusammen gehören.
Aus meiner Sicht wird es also durchaus gesehen, der Verdienst auch der Ostdeutschen, der eben dazu geführt hat, dass das Grundgesetz dann ein gesamtdeutsches wurde.
Ja, aber es gab eigentlich ja in diesem schönen Grundgesetz einen Artikel mit der Nummer 146, der vorsah, dass, wenn denn die beiden deutschen Staaten eben in so einer Situation zusammengehen, man eine neue Verfassung, ein neues Grundgesetz schreibt. Und Oschmann führt, ich finde, ganz brillant vor Augen, warum das vielleicht einer der schwersten Kardinalsfehler der jüngeren deutschen Geschichte war, das nicht getan zu haben, sondern den schnellen Beitritt der DDR zur BRD nach dem Beitrittsartikel 23 durchzuziehen.
Jetzt betont Oschmann auch nochmal, dass der Osten ebenfalls Grund habe zu feiern. Da gehe ich mit. Aber er fragt dann, was genau soll denn gefeiert werden? Vielleicht feiert er, dass er vom Katzentisch aus zusehen darf. Mehr ist ihm, wenn es ans Eingemachte geht, bekanntlich seit 35 Jahren nicht gestattet. Also er bemängelt da, dass eben, ein bisschen wie Sie es auch gerade dargestellt haben, so diese Entscheidungsfreiheit, diese Gestaltungsfreiheit nicht da sei. Mir ist da ein Interview in den Kopf gekommen, das ich mal geführt habe mit dem Mitinitiator der Gründung der Sozialdemokratischen Partei in der DDR 1989. Das ist der Theologe und Bürgerrechtler Markus Meckel. Und der hat dann tatsächlich mitbestimmt. Also der war erstmal nach der ersten freien Wahl vom 18. März 1990 Außenminister der DDR. Da würde ich sagen, gut, das war jetzt noch nicht gesamtdeutsch, aber der war danach bis 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. Das heißt, da hat er ja einen Weg gefunden, durchaus auch als ehemaliger DDR-Bürger mitzubestimmen.
Ja, es ist ja auch tatsächlich so, dass man dieser Tage oder in den vergangenen Wochen viele Einladungen zu Festakten oder irgendwelchen Organisationen, und da war dann schon auffällig, dass immer auch mindestens ein Ostdeutscher oder eine Ostdeutsche mit dabei ist. Das heißt, diese Feigenblattfunktion und so weiter, die ist schon zu beobachten. Aber worum es ja geht, ist vielleicht ganz gut zu verstehen, wenn man jetzt diesen Oschmann-Text mit einem weiteren, der bei diesem Schwerpunkt bei uns da steht, von Daniela Dahn auch liest, die nochmal nachvollzieht und rekapituliert, wie das eigentlich damals vonstatten ging. Im April 1990 waren laut einer repräsentativen Befragung noch 80% der Ostdeutschen gegen einen schnellen Beitritt. Ja? Und es gab ja Anläufe vom runden Tisch aus, einen Verfassungsentwurf. Es gab dann später sogar nochmal einen gesamtdeutsch-westdeutsch-ostdeutschen Konvent, der in der Frankfurter Paulskirche auf den Tisch etwas gelegt hat und gesagt hat, so jetzt ist die Chance, die neue Verfassung in dieser grundstürzenden Situation zu schaffen. Und das wurde einfach weggewischt. Und dabei gab es ja tatsächlich Errungenschaften. Wir reden heute über die Abschaffung von Artikel 218, dem Recht auf Schwangerschaftsabbruch oder dem eben nicht dem Recht darauf, sondern es unter Strafe zu stellen. Und das war beispielsweise ein Element, was man leichterdings hätte wunderbar in so einen neuen verfassungsgebenden Prozess einspeisen können. Und ich glaube, dass einfach die ganze Stimmung, die damals vorherrschte und dann die zu diesem Beitritt führte, nicht so wirklich repräsentativ war, was so wirklich eigentlich in der Luft lag. Und wenn wir viele, viele Probleme anschauen, die es heute nicht nur zwischen Ost und West, auch in Europa, auch in der Welt gibt, ich glaube, dann geht da ganz viel auf diese Hybris von 1990 zurück, zu denken, so jetzt das ist das Ende der Geschichte und jetzt machen wir das alles so schön weiter, wie wir das im Westen gemacht haben. Da vergisst man oft, dass im Westen auch eine ganz stagnative Stimmung damals herrschte, wirtschaftlich, kulturell, politisch und so weiter. Und der Westen hat sich auch durch den Zugriff auf ostdeutsche Vermögen dann, die dieser auch Verfassungsprozess so ermöglicht hat, in den Alternativentwürfen war ganz viel über auch Gemeineigentum, Grundrecht auf Wohnen und so weiter drin gestanden. Er hat sich damit auch ein Stück weit gesund gestoßen.
Was ich mich trotzdem frage, weil Oschmann macht da ja wirklich so das ganz große Bild auf, ne? Das ist ein bedrohlicher Zustand für die Demokratie. Ob es wirklich zielführend ist, Stand heute immer auf dieses eine Datum damals zu schauen. Und ich gebe zu, ich bin auch der Meinung, dass da nicht alles super gelaufen ist. Ne? Stand jetzt ist es, glaube ich, immer noch nicht so, dass der Austausch, ein gegenseitiges Kennenlernen, auch wirklich so eine Akzeptanz der verschiedenen Biografien irgendwie auf einem guten Stand ist, weil es in weiten Teilen aus meiner Sicht immer noch keinen Austausch gibt. Aber deswegen, glaube ich, ist es vielleicht auch ein guter Ansatz, nach vorne zu gucken und eher diesen Austausch zu fördern, damit man sich einfach erzählt, damit man sich auch gern von diesen Enttäuschungen erzählen kann, aber damit man eben vielleicht eher an dieser Stelle zusammenkommt.
Es spricht doch gar nicht so gegen, heute nochmal diesen großen Wurf zu wagen und nochmal vielleicht sich eine neue Verfassung zu geben. Es gibt ein ganz schönes Zitat von einem der Politikwissenschaftler, die bei dieser gesamtdeutschen Bürgerinitiative damals, die versucht hat, nochmal so einen Verfassungsentwurf eben auf höhere Ebene zu heben, geschrieben Ulrich K. Preuß, Politikwissenschaftler, der hat gesagt, eine Gesellschaft, die sich selbst eine Verfassung gegeben hat, ist politisch intelligenter, wacher und über sich selbst aufgeklärter. Und ich glaube, das ist richtig. Und wenn wir heute sozusagen ganz viel so stagnierendes Leben in unserem politischen System oder auch bedrohlich ist, dann könnte das tatsächlich ein angenehmer Stoß in die Zukunft sein, zu sagen, so komm, jetzt gucken wir uns mal aus Anlass von 75 Jahren dieses Grundgesetz nochmal an und was darin eigentlich noch an Potenzialen zu heben wäre für mehr Demokratie, mehr Sozialstaat auch.
Das Grundgesetz ist 75 geworden. Inwiefern da die ostdeutsche Geschichte, auch die ostdeutsche Haltung oder auch wirklich so eine ostdeutsche Vision mitgedacht wird oder auch nicht, das haben Sebastian Puschner und ich besprochen. An der Humboldt-Universität in Berlin waren ja seit Mittwochabend Räume besetzt von pro-palästinensischen Demonstrierenden. Und die hatten sich mit Palästina solidarisiert und Israel in einer Mitteilung Völkermord und laufende Massenmorde vorgeworfen. Die Berliner Polizei hat am Abend dann die besetzten Räume geräumt. Auf Videos ist zu sehen, wie behelmte Polizisten das Institut für Sozialwissenschaften betreten und die Aktivistinnen und Aktivisten zum Teil nach draußen führen, gegen ihren Widerstand. Ein Teil hat das Gebäude aber dann auch freiwillig verlassen. Ich möchte diese Gemengelage mal anschauen mit meinem Gast, dem stellvertretenden Chefredakteur und Leiter des Politikressorts bei der Wochenzeitung Der Freitag, Sebastian Puschner. Und wir haben unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak zugeschaltet, die das alles für uns verfolgt hat. Frau van Laak, ich fand ganz interessant, dass die Unipräsidentin von Blumenthal diese Besetzung ja auf Anweisung von ganz oben, wie sie es betont hat, beendet hat. Also damit meint sie die Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra von der SPD und den regierenden Bürgermeister Kai Wegner von der CDU. Also mit ganz oben meint sie die. Geht das denn so einfach, haben wir uns heute bei uns in der Redaktion gefragt. Also ist die Uni da nicht eigentlich frei in ihren Entscheidungen, das Hausrecht auszuüben?
Ja, das habe ich mich auch gefragt und ich dachte anfangs, dass die Unipräsidenten und Präsidentinnen und Hochschulpräsidenten Landesbeamte sind und insofern direkt weisungsgebunden. Ich habe aber jetzt im Laufe der Recherche festgestellt, dass es nicht so. Nämlich, da gibt es einen Begriff, der heißt mittelbare Dienstherrenfähigkeit. Das habe ich gelernt.
Wow.
Und das bedeutet, dass die Humboldt-Uni quasi selber Dienstherr ist. Allerdings ist es so, dass natürlich Julia von Blumenthal, die Präsidentin der Humboldt-Uni, ihre Ernennungsurkunde erhalten hat von der Wissenschaftssenatorin und die wiederum ja in gewisser Weise untergebene, in Anführungsstrichen, ist des regierenden Bürgermeisters Kai Wegner. Wichtig ist da noch, es gibt inzwischen eine andere Darstellung dieser Situation, nämlich Ina Ciborra von der SPD, die Wissenschaftssenatorin. Sie behauptet jetzt, es sei keine Weisung von oben gewesen, sondern diese Entscheidung sei gemeinsam getroffen worden. Also von ihr gemeinsam mit der Innensenatorin Iris Spranger und dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner und der HU-Präsidentin. Also das gilt es noch aufzuklären. Da gibt es eben jetzt sehr widersprüchliche Angaben.
Mich erinnert die ganze Gemengelage an den sogenannten Palästina-Kongress vor einiger Zeit. Da gab es ja auch dieses Einreiseverbot gegen Yanis Varoufakis und da weiß man bis heute auch nicht so recht, wer war es denn jetzt, oder? Also es ist, die Unipräsidentin würde ja dann ein doppeltes Spiel spielen, wenn sie behauptet, sie hätte auf Anweisung gehandelt, aber dem gar nicht so war.
Also ich halte sie tatsächlich für glaubwürdig und ich habe mich ja heute Vormittag auch umgehört an anderen Hochschulen in Berlin, an anderen Universitäten. Also der Fall schlägt wirklich sehr hohe Wellen in der Berliner Hochschullandschaft und aus den anderen Unis höre ich, das, was da passiert ist, das sei eine Katastrophe gewesen und dass da der regierende Bürgermeister von oben habe hineinregiert in die Uni. Dadurch habe er eben auch die Position der Präsidentin der Humboldt-Uni maximal geschwächt. Also das Ganze schlägt ziemlich hohe Wellen.
Jetzt haben wir viel über die Formalien sozusagen gesprochen, ne? Diese Frage Räumung, wer ordnet's an, ist das okay oder nicht? Ich würde gerne mit Ihnen, Sebastian Puschner, auch noch mal kurz gucken, was ist denn da aber eigentlich während des Protests passiert? Also es war ja so, dass zum Beispiel umgedrehte rote Dreiecke zu sehen gewesen sind an Fenstern. Das ist ein Symbol, das seit dem 7. Oktober mehrfach in Videos der Hamas verwendet wurde, um Angriffsziele zu markieren. Es gab außerdem den Spruch From the River to the Sea an einem Fenster. Diese Parole ist gerade Gegenstand von Verhandlungen vor Gericht. Da gibt es verschiedene Auslegungsmöglichkeiten, aber es könnte schon sein, dass es sich da um ein Symbol eben oder dass auch das gewertet wird als Symbol der verbotenen Hamas. Da muss man sich ja schon fragen, ob die Demonstrierenden nicht eine rote Linie überschritten haben. Also ob das nicht, was sie da gemacht haben, über eine Solidarität mit den zivilen Opfern im Gazastreifen rausgeht.
Also wir haben ja gerade über 75 Jahre Grundgesetz geredet und das für all das gibt es rechtsstaatliche Grundlagen. Das heißt, wenn dort tatsächlich ein Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisation oder irgendein anderer Straftatbestand erfüllt ist, dann wird das ermittelt und dann hat das eine Strafe. Das muss man aber, glaube ich, trennen von der Frage, sollte denn, darf denn, muss denn so ein Camp geräumt werden? Denn es gibt ja, nochmal, 75 Jahre Grundgesetz, durchaus einige Verfassungsjuristen, die auch gerade darauf hinweisen, dass die Meinungsfreiheit durchaus unter Druck hier und da gerät. Und ich glaube, auch wenn solche Kennzeichen sichtbar werden, auch wenn umstrittene Parolen wie die genannte, die inzwischen übrigens auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu so verwendet, wenn die gesagt werden, dann heißt das nicht. Er hat das vor kurzem in einer Pressekonferenz in Bezug auf Israel sozusagen gesagt, in Bezug auf die Zielstellung Israels, was ja nur zeigt, mit welchen maximalen ideologischen sozusagen Ansichten beide Seiten agieren, auch eben der Terror der Hamas. Aber das kann nicht heißen, dass man so eine Versammlung sofort sozusagen, indem man in eine Uni reingeht, auflöst. Das muss die Demokratie aushalten. Und es ist sicherlich auch eine Folge, diese Zuspitzung ist sicherlich auch eine Folge von fehlenden offenen Diskursräumen, um die sich die Präsidentin der HU ja augenscheinlich bemüht hat. Sie hat ja ganz lange versucht, da einen Dialog zu initiieren. dass der nicht gelungen ist, das ist jetzt nicht nur Schuld der von Kai Wegner oder der Berliner Polizei oder so, sondern es gibt ja auch augenscheinlich durchaus auf Seiten der Protestierenden nicht unbedingt die Gewilltheit, offen und zu diskutieren. Auch die Forderungen sind ja sehr krass. Boykott.
Aber die Polizei ist ja nicht sofort reingegangen, wenn ich da mal kurz widersprechen darf. Also es gab ja am Nachmittag noch dieses sogenannte Teach-In, also eine Versammlung, wo eben beide Seiten, wo auch die Studierenden die Möglichkeiten hatten, ihre Forderungen vorzutragen. Und es war ja auch ganz klar, es gab dann dieses Ultimatum und Julia von Blumenthal, die Unipräsidentin, hat heute früh nochmal gesagt, sie hätte auf jeden Fall auch geräumt, nur der Zeitpunkt, den fand sie falsch.
Stichwort Diskussionsveranstaltung, da wollte ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Das heißt, Sie haben da total recht, Frau van Laak, es gab diesen Versuch, da wirklich eine Veranstaltung auch zu initiieren. Die fand aber, und das hat uns heute in der Redaktion auch gewundert, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Also da waren offensichtlich Professorinnen und Professoren dabei, aber eben auch Menschen, die da demonstriert haben. Wir haben uns da gefragt, wenn man den Diskurs wirklich will, müsste der dann nicht auch öffentlich sein? Also haben Sie da Erkenntnisse, Frau van Laak, mit welcher Begründung diese Diskussion eben hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat und warum die Presse nicht dabei sein durfte?
Also es gab eine offizielle Begründung seitens der HU-Präsidentin. Der Saal war zu klein, aber das ist natürlich eine formale Begründung. Also ich habe dazu eine Vermutung, dass das ganz klar eine Absprache war zwischen der Unileitung und den Studierenden, weil beide Seiten der Ansicht wohl waren, nur so können wir die Lage deeskalieren. Ja, also wenn da jetzt Journalistinnen, Journalisten von welcher Seite auch immer da vor Ort sind und gleich bestimmte Begriffe, bestimmte Sätze eskalieren, selber eskalieren, zum Beispiel die Boulevardmedien, dann gibt es keine Möglichkeit, da friedlich wieder rauszukommen. Also beide Seiten hatten wohl entschieden, da die Journalistinnen und Journalisten auszuschließen von der Veranstaltung.
Ja, was ich selbst auch überhaupt nicht gut finde und überhaupt nicht richtig finde, aber man kann es zumindest insofern nachvollziehen, als schon die angesprochenen Zuspitzungen ja bei einem Versuch an der FU Berlin, an der Freien Universität hier in Berlin zu richten. Das hatte ein wahnsinniges mediales Echo. Also in der Bild-Zeitung ist eine Seite erschienen, das waren wie Fahndungs- oder Zielscheibenplakate von angeblichen Israel-Hassern.
Die Universitätstäter oder die Unitäter, schrieb die Bild-Zeitung. Und da laufen übrigens verschiedene Beschwerden beim Presserat, die da eingereicht wurden, aufgrund dieser Markierung, muss man ja sagen, der Person.
Insofern ist nachvollziehbar, wenn das Bedürfnis nach einem irgendwie erstmal geschützten Raum besteht, aber natürlich muss an und für sich diese Diskussion in der Öffentlichkeit geführt werden.
Und der Vollständigkeit halber, es gab zumindest eine Pressekonferenz auch, wo verschiedene Vertreterinnen und Vertreter sich dann geäußert haben. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Claudia van Laak, an unsere Landeskorrespondentin. Vielen Dank fürs Beobachten und für uns Recherchieren. Und vielen Dank, Sebastian Puschner, hier bei mir im Studio. Ursula von der Leyen ist EU-Kommissionspräsidentin und Spitzenkandidatin der Christdemokraten im Europäischen Parlament für die Europawahlen. Und sie hat gestern bei der Debatte der Spitzenkandidaten für die Wahlen am 9. Juni eine Äußerung getätigt, für die sie ziemlich viel Kritik einstecken muss. Sie hat eine Zusammenarbeit mit der italienischen Regierungschefin von der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia nicht ausgeschlossen.
Meloni ist klar für Europa, gegen Putin, da ist sie sehr klar. Und für den Rechtsstaat. Wenn das so bleibt, werden wir anbieten, zusammenzuarbeiten.
Sebastian Puschner ist stellvertretender Chefredakteur und Politikchef der Zeitung Der Freitag. Stimmen Sie ein in die Kritik an dieser Aussage?
Ja, es ist, wäre nicht das erste Mal, dass Konservative aus eigenem Machtkalkül heraus mit Faschisten gemeinsame Sache machen beziehungsweise versuchen, diese so einzuhegen und letztendlich dann im schlimmsten Fall als deren Steigbügelhalter agieren. Aber es zeigt auch in der Begründung, dass Meloni strategisch alles richtig macht. Sie wurde ja auch geziehen oder verdächtigt, sozusagen im Ludergeruch der Putin-Nähe zu stehen, und tatsächlich seit im Amt ist, gibt sie sich ja als überzeugte Transatlantikerin und redet der EU das Wort, hält vor allem auch in Sachen Ukraine und Russland eben ganz klar die Position, die auch von der Leyen dient. Und ich glaube, dass die Verengung dieser solcher Fragen sozusagen genau auf diese Frage, wo stehst du, rechts oder links, so, dass das halt eine große Gefahr ist, weil es am Ende dann eben tatsächlich heißen kann, dass Faschisten regieren, mitbestimmen in der EU.
Auf der anderen Seite ist das ja auch etwas, das man nicht nur auf EU-Ebene sieht, sondern überall in Europa. Also, dass Regierungen jetzt durchaus auch mit rechtsextremen Parteien Koalitionen bilden. Jetzt ganz aktuelles Beispiel die Niederlande, wo Geert Wilders mit in der Koalition ist. In Frankreich ist es noch nicht so weit. Marine Le Pen ist aber mit ihrem Rassemblement National in Umfragen durchaus sehr erfolgreich. Man könnte das natürlich auch so sehen, dass man sagt, da entstehen dann neue Allianzen, die sich beweisen müssen und die eben auch wieder abgewählt werden können.
Ja, klar, natürlich. Also erstmal grundsätzlich kein Widerspruch, aber müssen mal gucken, was passiert denn zum Beispiel jetzt in Deutschland? Die AfD ist ja machtstrategisch anscheinend nicht so ganz auf der Höhe oder nochmal in einer anderen Liga als beispielsweise Marine Le Pen in Frankreich, denn das ist ja ganz strategisches Kalkül, sich der AfD jetzt als Partner zu entledigen, um selbst regierungsfähig zu erscheinen. Und da zeigt sich aber auch, dass es vielleicht gar kein Automatismus sein muss, dass diese rechte Welle immer weiter rollt, weil es kommt ja auch so eine Sollbruchstelle bei den Rechten zum Vorschein. Und das ist tatsächlich ja sowas wie Geopolitik. Russland, China oder Europa, USA. So, das ist ja das, worum sich auch gerade sozusagen dieser Konflikt in der AfD durchaus dreht. Also viele westdeutsche AfDler zum Beispiel, die haben sicherlich mit den Einstellungen manch anderer, nicht nur im Osten, aber in der AfD eben gegenüber Russland, gegenüber China so ganz schön ihre Probleme. Und das heißt, wir sehen ja auch, die AfD verliert in Umfragen. Es ist durchaus jetzt mal abseits von Spekulationen über Zusammenarbeit von der Leyen und so weiter kein Automatismus, dass das immer so weitergeht. Auch die Rechten haben ihre Probleme und sind keine geschlossene Front. Und das ist vielleicht so analytisch ein ganz interessanter so Takeaway von dieser Auseinandersetzung gerade.
Trotzdem nochmal, wenn wir nochmal zurückgehen zu von der Leyen. Ich verstehe nicht so ganz, warum sie diesen, ich nenne es jetzt mal Kuschelkurs, wählt, weil es ja sogar Studien gibt, die eben zeigen, immer wenn Parteien auch wirklich zum Beispiel Positionen oder Narrative von extrem rechten Parteien übernehmen, dann hilft das eigentlich nur der extrem rechten Partei und eben genau nicht der Partei, die damit ja Wahlkampf macht. So interpretiere ich jetzt zumindest mal, was von der Leyen da probiert.
Ich glaube, es ist reines Machtkalkül. Sie hält sich alle Optionen offen. Keiner weiß, wie dieses Europaparlament nach dem 9. Juni aussehen wird und welche Mehrheiten man brauchen wird, wie sich das neu sortiert. Und da ist ja gleichzeitig dann auch sowas wie zum Beispiel, also Terry Reinke, die Spitzenkandidatin der Grünen, hat ja gesagt, so hat auch ihre Zusammenarbeit Richtung von der Leyen angeboten, gesagt, wenn sie nicht mit den Rechten kooperiert. Also man sieht, diejenige, die vielleicht ja gar nicht die nächste EU-Kommissionspräsidentin sein wird, weil sie als NATO-Generalsekretärin auch weiter gehandelt wird, die hält sozusagen für ihre politische Kraft alle Wege offen. Und ich glaube, das ist der Grund dafür und gar nicht so sehr die ideologische Hinwendung zu Giorgia Meloni.
Aber glauben Sie tatsächlich, dass von der Leyen möglicherweise zur NATO geht?
Ich halte es nicht für ausgeschlossen und zuletzt eher wieder wahrscheinlich. Aber ich bin auch jetzt kein NATO-Korrespondent. Ich bin nicht auf der Höhe des Geredes und der Gerüchte darüber. Aber es erscheint mir doch nach wie vor nicht ausgeschlossen ganz.
Der Internationale Gerichtshof, der will heute über weitere rechtliche Schritte gegen Israel im Gaza-Krieg entscheiden. Für 15 Uhr wird ein Urteil erwartet. Es geht unter anderem um die Frage, ob es eine sofortige Anordnung für einen Rückzug des israelischen Militärs aus Rafah geben soll. Den Eilantrag, den hatte Südafrika am 10. Mai eingereicht und Südafrika wirft Israel eben vor, Völkermord an den Palästinensern zu begehen. Und das wiederum, darauf reagiert die israelische Führung, das weist die zurück und macht ihr Recht auf Selbstverteidigung nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober geltend. Der stellvertretende Chefredakteur der Zeitung Der Freitag ist hier mein Gast heute für diese Stunde Sendung und die gute halbe Stunde Podcast. Sebastian Puschner, wo verorten Sie sich denn in dieser Diskussion? Schwierige Frage, komplexe.
Als journalistischer Beobachter, nein. Also ich halte die humanitäre Lage und auch die Art der Kriegsführung Israels in Gaza, in Rafah, tatsächlich für verheerend und bedrohlich. Ich verstehe auch, dass wir haben ja gerade über die HU-Proteste geredet, auch wenn ich da vieles auch nicht teile, dann verstehe ich, wenn gerade auch Leute, die familiär sozusagen da Bezüge haben, die machen sich, artikulieren sich ja immer wieder da sehr stark, reagieren und versuchen, die Öffentlichkeit bewusst zu machen, denn die Lage ist tatsächlich eben verheerend und es ist die Gerichtsbarkeit, die internationale Gerichtsbarkeit, die vorgesehen ist für eben solche Fälle und Südafrika hat Recht und hat auch in einer sich verändernden Welt, BRICS-Staat, ja, südliche Hemisphäre artikuliert sich immer klarer und das wird auch in dieser Gaza-Krise eben deutlich. Südafrika hat natürlich dieses Recht, diesen Antrag zu stellen. Ich bin sehr gespannt, wie die Entscheidung ausfällt, kann mir kaum vorstellen, dass nicht in irgendeiner Weise der IGH Israel versuchen wird, Anforderungen zu stellen.
Ich fand ganz spannend, dass Sie die BRICS-Staaten angesprochen haben, weil ich mir immer wieder die Frage stelle, warum klagt denn da eigentlich gerade Südafrika sozusagen? Ich habe letztens einen Artikel gelesen, der hat nochmal versucht zu erklären, dass der südafrikanische Blick da wirklich auch nochmal ein anderer Blick ist als der, den wir oft so als der Westen macht das, der globale Süden oder so versus, ja, der Westen versus der globale Süden oder so ist. Da ging es darum, dass Südafrika eigentlich diese Dichotomie aufbricht, weil das Land sich nicht immer schon so zwischen Westen und globalem Süden verortet hat und eben selber auch durch die Kolonialgeschichte, zum Beispiel auch die Apartheid-Geschichte, die das Land ganz, ganz stark prägt, auch heute noch von so ganz vielen Widersprüchen geprägt ist und durchzogen ist. Und gerade auch das Wort Genozid eben dort, soll ich sagen, ganz anders, was heißt ganz anders, aber eben wirklich ein anderer Blick darauf oder eine andere eigene Erfahrung damit vorhanden ist und deshalb gerade Südafrika da klagt, fand ich nochmal ganz erhellend.
Ja, es gibt auch eine interessante, also wir haben jetzt keine Zeit dafür, aber es gibt noch eine interessante jüdische Geschichte in Israel, aber es gibt natürlich auch die Geschichte, dass Israel während zu Apartheid-Zeiten durchaus ein Unterstützer des dortigen Regimes war, das ist für die heutige Regierungspartei, den African National Congress, der eben die friedliche Revolution in Südafrika kämpft hat, die ja nicht nur eben friedlich war, nur im Ende eben die Machtübergabe. Das ist natürlich alles mitprägend dafür, warum es Südafrika ist, die so stark hier auftreten. Es gibt ja durchaus auch Kontakte zwischen der südafrikanischen Regierung und der Hamas und solche Sachen. Aber ich glaube, dass tatsächlich Südafrika natürlich prädestiniert ist, weil ja es eben, das ist Minenfeld, ne? Parallelen zwischen südafrikanischer Apartheid und der Besatzung in Palästina heute durch Israel. Ich bin da immer, ich brauche den Begriff nicht, um das irgendwie über Gaza, um über das Westjordanland zu reden. Aber natürlich gibt es offenkundige Berührungspunkte, die auch die südafrikanische Regierung sich ja motivieren, da eben auf internationaler Ebene auch so vehement eben vorzugehen und immer wieder den IGH anzurufen.
Stichwort IGH. Wir haben ja momentan, sprechen ja viel über institutionale Gerichtsbarkeit, die in diesem Feld Dinge verhandelt. Ne? Also jetzt in dem Fall ist es der Internationale Gerichtshof, ein UN-Gremium. Wir haben ja aber auch diese Woche viel über den Internationalen Strafgerichtshof gesprochen, wo es eben den Antrag auf Haftbefehl gegen unter anderem den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu gab und eben gegen drei führende Köpfe der Hamas. Zeigt das nochmal, ich finde, das zeigt, wie gut wir da aber eigentlich aufgestellt sind, dass es diese Institutionen gibt und da wirklich ganz aktuelle Politik verhandelt werden kann.
Ja, auf jeden Fall. Die Institutionen, die Verfahren, das ist alles da. Die Frage ist halt, wie kann dieses Recht umgesetzt werden? Und das liegt natürlich letztendlich dann eben im Kalkül oder in der Verantwortung einer Regierung, wie sie damit umgeht, dass zum Beispiel eben jetzt Haftbefehle ausgestellt werden. Wie würde sich die deutsche Regierung verhalten? Würde dieser Haftbefehl gegen Benjamin Netanyahu nicht nur eben jetzt beantragt, sondern ausgestellt und er würde deutschen Boden betreten? Das ist dann eben die Frage. Aber im Fall vom IGH ist ja ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das heute schon virulent wird, aber der könnte ja dem UN-Sicherheitsrat dieses Thema sozusagen vorlegen oder es dorthin schicken. Und Das wiederum würde ja die USA als Vetomacht und Alliierte Israels angesichts der dortigen heimischen Verhältnisse, des großen, lauten Protests wegen Gaza, des Drucks auf Joe Biden wiederum unter Druck setzen. Das heißt, die Umsetzbarkeit von der schönen Gerichtsbarkeit oder den schönen Gerichtsbarkeiten, die wir auf internationaler Ebene haben, um die steht es nicht so schön wie um die Strukturen selbst. Aber es ist natürlich immer auch ein diplomatisches Kalkül, ein politischer Druck im Spiel. Und der würde beim IGH eben dann im UN-Sicherheitsrat letztendlich wirbeln.
Die demokratischen Parteien von CSU bis zur Linken, die haben sich gemeinsame Regeln gegeben für faire Wahlkämpfe. Das ist eine Erklärung, die da rausgekommen ist. An der haben die Wahlkampfstrategen der Parteizentralen über mehrere Wochen gearbeitet, heißt es, und sich abgestimmt. Und diese Erklärung trägt den Titel »Für den Schutz unserer Demokratie und Fairness unter Demokratinnen und Demokraten«. Da hat der Spiegel heute drüber berichtet und ich möchte draufschauen mit meinem Gast Sebastian Puschner, mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag. Herr Puschner, dieses Papier hat 5 sowieso selbsternannte Regeln, die da auftauchen. Ich nenne die mal kurz. Da steht, also ein Kodex, wir bekämpfen Extremismus, wir fördern eine respektvolle Demonstrationskultur. Wir setzen auf sachliche Diskussion, wir sagen Desinformation und Falschinformation den Kampf an und wir werben für das Engagement in demokratischen Parteien. Würden Sie da mitmachen?
Ja, das klingt alles ja erstmal ganz gut und ganz nett und ganz schön und ich würde den letzten Punkt vielleicht stark machen. Da kann ich sofort mitgehen. Ne? Parteien sind irgendwie so hier Institutionen der politischen Willensbildung extrem wichtig für diese Demokratie und sie haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten einen Mitgliederschwund, sondergleichen erfahren. Diese Institution zu stärken und das ist aber dann eben die Verantwortlichkeit der Parteien auch mitunter selbst, gerade auch in der Peripherie, nicht nur in den Städten präsent zu sein. Das wäre mal echt wichtig, um so manches, was so aus dem Lot geraten ist, wieder dahin zu bringen. Weil wenn Sie jetzt durch verschiedenste deutsche Kommunen fahren und weit entfernte Landkreise, wo ja am 9. Juni nicht nur die Europawahl, sondern auch die Kommunalwahl ist, dann sehen Sie viele beschmierte und zerstörte Wahlplakate, oft der Grünen, durchaus auch der AfD, aber sie sind vor allem auch einzig, ich finde es hier in Brandenburg doch immer wieder merkbar, dass in manchen Orten und Ecken die AfD wirklich sehr, sehr, sehr stark präsent ist. Und ich frage mich da oft, wo sind denn die anderen? Wo sind die anderen Parteien? Warum ist die AfD hier an jedem zweiten Laternenpfahl? Und nach den Grünen oder mitunter der SPD, gut, die ist in Brandenburg auch doch dann wieder relativ präsent, muss ich suchen. So. Und ich glaube, sehr viel mehr in die Kommunalpolitik und in das Fundament unserer Demokratie zu gehen und zu gucken, wie kann man das stärken, weil das ist echt wichtig und das ist echt hart manchmal, wenn Kommunalvertreter sich beschimpfen lassen müssen, die ehrenamtlich arbeiten, sich bedrohen lassen müssen. Da geht es nicht nur darum, denen Schutz und denen Hilfe zu geben, sondern geht es auch darum, wie man fragt, wie stärkt man die Kommunen als Institution wieder? Da bin ich voll dabei. Sachliche Versachlichung der Diskussion, ja, naja, weiß ich nicht.
Klingt jetzt nicht so überzeugt. Ich finde interessant, dass Sie diese Gewalt, die ja gerade auch wirklich wieder viel passiert, über die viel berichtet wird an Politikerinnen und Politikern, an Menschen, die Wahlplakate aufhängen, dass Sie die genannt haben, weil dieses Papier soll auch, so heißt es von den Parteien, wirklich auch eine Antwort sein auf diese Angriffe. Und ich meine, ich habe jetzt schon rausgehört, Sie sind jetzt nicht so total überzeugt, aber man kann es ja trotzdem auch werten als einen Versuch, zumindest so eine demokratische Allianz zu etablieren. Ich meine, muss zugutehalten, die Europawahlen, die sind jetzt in 2 Wochen, ist vielleicht ein bisschen spät, aber zumindest der Versuch ist da wirklich zu sagen, wir schließen uns zusammen, das sind unsere Werte, schaut her.
Ja, aber gerade dieser Zusammenschluss ist ja insgesamt ein großes Problem. Also wir haben ja ganz viel zu wenige Friktionen zwischen eben diesen genannten Parteien. Ist ja kein Zufall, dass es jetzt die sind, die diesen Kodex miteinander vereinbaren, dass da die AfD eben zum Beispiel nicht dabei ist. Wir haben, also wenn man von der CDU bis zur Linken sozusagen die Einheitlichkeit betont, ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie ist. Ich weiß nicht, ob da auch immer dieses Predigen der Versachlichung der Diskussion, klar, jede Diskussion soll sachlich sein, soll argumentativ sein, keine Frage. Aber es fehlt ja oft an Emotionalität und Emotionen und auch daran, es aushalten zu können, eine auch sehr zugespitzte andere Meinung zu hören und über diese zu diskutieren und nicht gleich da rauszugehen und zu sagen, so, das darf man nicht sagen. Also ich glaube, das ist eigentlich sehr viel mehr nötig als sozusagen der große Schulterschluss, dass man sich gemeinsam dem versichert, dass man sich nicht gegenseitig bedrohen, belügen und schlagen möchte und so weiter. Das steht völlig außer Frage, ist doch völlig klar. Also da brauchen wir nicht drüber reden, aber eigentlich bräuchten wir schon ein bisschen mehr Streitlust in der Republik, gerade zwischen diesen Parteien, die da eben jetzt sich zusammen präsentieren.
Sebastian Puschner, eine Frage ist bei mir noch offen geblieben. Nicht erschrecken, kompletter Themenwechsel. Mögen Sie Erdbeeren?
Oh, ich liebe Erdbeeren, auf jeden Fall. Über alles.
Heute ist nämlich nicht der Tag der deutschen Einheit, sondern der Tag der deutschen Erdbeere. Wie es den deutschen Erdbeeren so geht, das erfahren Sie gleich in einer Reportage nach den Nachrichten. Und ich sage vielen Dank, Sebastian Puschner, stellvertretender Chefredakteur des Freitag, für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Ich bedanke mich für die Einladung.